Bei dem
nächsten Schritt erhellen, da geht es darum, dass wir durch gezielte Fragen den unserem Gesprächspartner dabei helfen, selbst herauszufinden, woran er selber glaubt. Dass wir unseren Gesprächspartner zum Nachdenken anregen, dass ihm selber klar wird oder er entdeckt, wo Schwachstellen und Widersprüche in seinen Überzeugungen sind, dass da irgendwie an manchen Stellen etwas nicht stimmt. Es ist deshalb so wichtig, dass wir eben gut zuhören, dass wir die Ansichten des anderen kennen, um dann daraus Schlussfolgerungen und die richtigen Fragen zu stellen, die auf den herausgehörten Überzeugungen und Schwachstellen aufbauen. Unsere Fragen, die sollen dabei so wie Spiegel wirken, indem unser Gesprächspartner selber erkennt, an was er glaubt und worauf er sein Leben gründet. Dass sie das selber herausfinden, ohne dass wir jetzt allzu sehr da eingreifen müssen. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der sich viele Menschen nur sehr ungern erklären lassen von uns, was wir für die Wahrheit halten. Aber sie sind unter Umständen bereit, wie in einem Spiegel, selbst die Widersprüche in ihren Glaubensvorstellungen zu entdecken und dann offen zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann können wir ihnen helfen, Brücken zum Evangelium zu schlagen. Es ist deshalb wichtig, dass wir lernen, Fragen so zu stellen, dass wir in dem Nichtgläubigen Zweifel an seinen Überzeugungen sehen, ohne dass wir ihn dabei in die Defensive drängen und dass er den Wunsch verspürt, mehr zu hören. Also durch die Fragen Offenheit schaffen, Unsicherheit erzeugen über die eigenen Auffassungen und Neugier wecken. Ja, wenn wir Fragen stellen, dann könnte man die vielleicht so in drei Arten einteilen. In drei Arten von Fragen. Das erste sind Verständnisfragen. Mit Verständnisfragen, da finden wir heraus, wo genau der andere Geist steht und dadurch verstehen wir es selber auch. Solche Fragen erhöhen die Bereitschaft zu einem Gespräch über den Glauben. Sie bauen Defensivverhalten ab, wenn die Menschen merken, dass es unser Ziel ist, sie zu verstehen, ihre Sicht besser kennenzulernen, anstatt ihnen zu beweisen, dass sie im Unrecht sind. Und dann reagieren sie wahrscheinlich auch positiver auf das, was wir ihnen sagen wollen. Am besten kann man solche Fragen stellen, indem man Begrifflichkeiten abklärt. Also indem man zum Beispiel fragt, was meinst du mit dieser oder jenen Sache, die du gesagt hast? Oder was meinst du, wenn du sagst, dass du ein Atheist bist? Also dass er dann erklärt, was er darunter versteht. Oder was hat dich dazu gebracht, ein Atheist zu werden oder zu sein? Dass man erkennt, wie ist es dazu gekommen, dass er glaubt, es gibt keinen Gott. Also Verständnisfragen oder Begrifflichkeiten klären. Na, was meinst du mit dieser oder jenen Sache? Dass wir tiefer verstehen, was glaubt der andere und dass er selber es erklärt und beim Erklären auch selber quasi durchbuchstabiert, was er glaubt. Ein zweites sind Schwachstellenfragen. Mit diesen Fragen, da geht es darum, Schwachstellen in den Überzeugungen aufzudecken. Also die haben das Ziel, den anderen zum Nachdenken anzuregen, sodass diese Schwachstellen zutage treten und er zu der Frage geführt wird, ob seine Überzeugungen tragfähig sind. Also beispielsweise ist es ja heute eine sehr verbreitete Sichtweise, dass alle Religionen irgendwie gleich sind. An den gleichen Gott glauben, dass es nur unterschiedliche Perspektiven sind und dass es deshalb vollkommen egal ist, zu welcher Religion man nun dazugehört. Daraus ableiten könnten wir die Frage stellen, wie können denn deiner Ansicht nach alle Religionen irgendwie gleich sein, wenn sich doch einige von ihnen total widersprechen? Es gibt ja gerade zwischen unserem christlichen Glauben und anderen Religionen tiefgehende Gegensätze. Das passt mit der Überzeugung nicht zusammen, dass alles irgendwie gleich ist. Und oder könnte man fragen, wir hatten ja vorhin schon von dieser Überzeugung gesprochen, die sie manchmal haben, im Gegensatz zur Sehnsucht des Herzens, dass sie einerseits daran glauben, dass es keinen Gott gibt, dass deswegen alles Zufall ist und dass sie sich aber nach Sinn sehnen. Und da könnte man nachfragen, es würde mich interessieren, wie du deine Überzeugung, dass es keinen Gott gibt und dass deswegen alles Zufall ist und deine Überzeugung, dass das Leben einen Sinn hat, wie du diese beiden Überzeugungen miteinander in Einklang bringst. Also dass man es gegenüberstellt und sagt, wie verbindest denn du das? Dass du sagst, mein Leben hat einen Sinn und gleichzeitig sagst, es ist Zufall. Wie bringst du das zusammen? Also, das würde das aufdecken, ne? Diese Schwachstelle, dass da Dinge sind, die sich widersprechen. Und man würde den anderen animieren, drüber nachzudenken, wie bringe ich denn das eigentlich zusammen? Vielleicht kommt dazu der Erkenntnis, das bringe ich gar nicht zusammen. Wäre für uns jetzt für das weitere Gespräch der Idealfall, dann könnten wir was dazu sagen. Oder er fragt zurück, na, wie bringst du denn das zusammen? Oder wie auch immer. Und eine vierte Art von Fragen sind vertiefende Fragen. Also wenn wir vielleicht herausgearbeitet haben, wie gerade an dieser Stelle, da gibt es eine Schwachstelle, der andere das vielleicht auch merkt, dass wir dann darauf aufbauen, vertiefende Fragen stellen, die das noch deutlicher ans Licht bringen. Zum Beispiel könnte man in dieser Angelegenheit nachfragen, wie ist es denn möglich, dass das Leben einen Sinn hat, wenn alles Zufall ist und das Leben deshalb kein Ziel hat? Wo kommt der Sinn dann für dich her? Oder man könnte fragen, warum ist es denn vernünftiger zu glauben, dass etwas aus dem Nichts und durch nichts entstanden ist, die Evolutionstheorie, als zu glauben, dass wir Menschen von Gott geschaffen wurden, also dass wir durch etwas entstanden sind. Oder man könnte fragen, wenn du die Wahrheit kennen könntest, würdest du sie wissen wollen? Oder wenn du Beweise für das Christentum, für die Wahrheit der christlichen Botschaft finden würdest, wärst du dann bereit, an Jesus Christus zu glauben, auch wenn du das eigentlich nicht willst? Das sind deswegen wichtige Fragen, weil die den Willensfaktor hervorbringen. Man zum Ausdruck, also nur wenn man fragt, wenn du Beweise finden würdest, dass das stimmt in der Bibel, würdest du dann glauben? Das bringt den Willensfaktor zum Vorschein, dass es vielleicht ganz oft am Willen liegt. Bei all diesen Fragen können wir uns selber fragen, also wenn wir darüber im Gespräch sind, auf welchen Aspekt im Gespräch kann ich mich besonders konzentrieren, um möglichst viel Offenheit zu erreichen, dass der andere offen ist, mit mir darüber zu reden. Wo ist es vielleicht richtig, Prioritäten zu setzen? Mit welchen Fragen kann ich vielleicht ein bisschen Zweifel sehen, das aufdecken, dass da in den Überzeugungen Brüche sind, dass es nicht zusammenpasst? Wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar oder fragen, drängen meine Fragen den anderen in die Defensive? Das wäre falsch, das wollen wir nicht. Wir wollen Offenheit erzeugen. Und ja, so müssen wir versuchen auch zu fragen, dass unser Gesprächspartner offen und neugierig wird, im Idealfall mehr oder etwas dann von Jesus hören zu wollen. Oder zumindest, dass er bereit ist, das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Soviel zum Thema Erhellen durch Fragen. Der dritte Schritt, aufdecken. Bei diesem Schritt, da geht es als erstes darum, dass wir versteckte Hindernisse oder Barrieren aufspüren und aufdecken. Zwar also den wahren Grund herausfinden, warum sich Menschen nicht auf das Evangelium einlassen. Und dass wir versuchen, bei der Überwindung zu helfen. Oft gibt es Gründe bei den Menschen, die gar nicht gleich offen zutage treten. Der eine hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht und negative Dinge erlebt und ist deshalb ablehnend. Ein anderer hat vielleicht bei einem früheren Kontakt mit dem Evangelium etwas falsch verstanden und will deshalb nichts mehr davon wissen. Und deshalb ist es wichtig, der Ablehnung, wenn möglich, auf den Grund zu gehen, die tatsächlichen Gründe herauszuhören. Wir sparen uns dann unnütze und nutzlose Diskussionen, wenn wir mit Hilfe von Fragen herausfinden, wo die tatsächlichen Einwände sind, worin sie bestehen. Und dann geht es natürlich als zweites darum, bei der Überwindung dieser Barrieren zu helfen, diese Hindernisse, wenn möglich, aus dem Weg zu räumen, damit der andere eben Schritt für Schritt zu Jesus kommen kann, damit er ihm näher kommen kann. Und damit er vielleicht auch erkennt, dass die Barrieren in Wirklichkeit einfach nur willentlicher Natur sind. Hatte ich gerade schon angesprochen, dass wir das mit Fragen herausarbeiten können. Da wäre ein erster Punkt, also dass wir prüfen, was ist das wirkliche Hindernis? Ist der Einwand oder die Begründung der Ablehnung das tatsächliche oder ist es nur vorgeschoben? Steckt was anderes dahinter? Manchmal ist das, was vorgebracht wird, nur vorangestellt und den eigentlichen Grund nicht zu sagen. Und dafür können wir uns innerlich fragen, was genau ist das Hindernis zwischen dem anderen und Jesus? Ist das wahrgenommene Problem ein echtes Problem oder ist es vorgeschoben? Steckt hinter ein Problem oder hinter einer Frage vielleicht eine ganz andere Frage oder ein ganz anderes Problem? Und daraus ableiten, dann Fragen zu stellen, um das herauszufinden. Also es kann sein, dass es bei vielen Menschen gar nicht in erster Linie um die Botschaft geht. Nichtgläubige Menschen, die halten uns Christen oft für arrogant, weil wir Jesus als den einzigen Weg bezeugen, weil wir sagen, es gibt eben nur diesen einen Weg. Und deswegen sind sie der Meinung, dass wir Christen uns für was Besseres halten, weil wir eben diese eine Wahrheit vertreten. Und deswegen haben sie eine negative Grundeinstellung gegenüber Christen. Das war ja bei meinem Freund so, ich habe das gestern euch erzählt, dass der am Anfang gedacht hat, die Christen sind ganz komische Menschen, weil die halten sich für was Besseres, die wollen uns nur was überbraten. Und das war sein eigentlicher Hinderungsgrund. Und als der entkräftet war, als er gemerkt hat, das ist gar nicht so, dann wurden Gespräche möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben gerade bei dieser Frage dann deutlich machen, wir halten uns nicht für die, die die Weisheit jetzt gepachtet haben und alles besser wissen. Zum Beispiel kann das dadurch deutlich werden, dass wir auch selber bereit sind, uns zu hinterfragen und nicht zu sagen, also wir haben ja in allem jetzt die absolute Wahrheit, das hat niemand von uns. Wir wissen nicht in allen Dingen alles besser. Also auch selber, dass die merken, wir hinterfragen uns auch selber. Wir stellen, und wenn sie uns Fragen stellen, dann denken wir auch ernsthaft drüber nach. Lassen das nicht an uns abprallen. Also dass sie merken, dieser Einwand, dass Christen arrogant sind, besserwisserisch, das stimmt nicht. Das liegt an uns, das dann zu entkräften. Ja, ein anderer Grund kann auch sein, dass, das hat mir mein Freund zum Beispiel auch mal gesagt, dass er Heuchelei bei Christen erlebt hat. Dass die so tun, als ob es dann frommer Schein ist. Und dass sie das ganz sehr abschreckt. Und dass sie daraus dann schlussfolgern und verallgemeinern. Auf alle Christen und auf die Botschaft und auch auf Gott. Und ja, da ist es an uns, das deutlich zu machen, dass es nicht der Fall ist. Aber es ist wichtig herauszufinden, was ist der eigentliche Grund der Ablehnung. Weil dort ist der Ansatzpunkt. Das muss ja als erstes beiseite geräumt werden. Ansonsten läuft alles ins Leere. Und dann geht es darum, was ist es denn für ein Hindernis? Was ist es für eine Barriere? Ist es ein intellektuelles Problem? Also ein Hindernis im falschen Verständnis, dass unser Gegenüber irgendwas am christlichen Glauben nicht richtig verstanden hat. Eben beispielsweise die Meinung, dass es keinen Unterschied in den Religionen gibt. Dass es egal ist, welche Religion oder zu welcher Religion man gehört. Ein anderer Punkt, und der ist ganz wesentlich, ist ein falsches Verständnis vom Wesen der Sünde. Also, dass unter dem Wort Sünde oder Schuld nur schlechte Taten gesehen werden, die Menschen so in ihrem Leben tun, und dass nicht diese ursächliche Trennung von Gott darin gesehen wird, die zur Verlorenheit führt. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Menschen die gute Nachricht oft nicht als gute Nachricht empfinden, weil sie der Meinung sind, es gibt gar keine schlechte. Und gerade an diesem Punkt liegt ja der Knackpunkt, dass es eben tatsächlich eine schlechte Nachricht gibt, nämlich, dass es etwas gibt, was uns von Gott trennt. Die Sünde, was etwas viel Umfassenderes ist, wie ein paar schlechte Taten, die ich in meinem Leben tue. Und das gilt es herauszufinden. Ist da vielleicht ein falsches Verständnis, dass sie sagen, naja, so ein großes Problem mit einer Trennung von Gott gibt es doch gar nicht. Demzufolge brauche ich mich doch gar nicht so sehr damit zu beschäftigen. Oder da ist eine Hinwendung zu Jesus doch gar nicht nötig. Gott nimmt uns schon sowieso irgendwie alle an. Das glauben ja heute viele. Und dann sagen sie, ist doch gar nicht nötig, da jetzt irgendwie Ernst draus zu machen. Und diese Barriere müsste aus dem Weg geräumt werden, indem man sie deutlich macht und dann erklärt, es ist tatsächlich ein großes Problem da und diese Barriere muss weg. Ein anderes Problem so intellektueller Natur sein kann zum Beispiel sein, dass viele Menschen große Probleme damit haben, dass wir eben nur durch reine Gnade erlöst werden. Das ist ja etwas, woran viele Menschen Anstoß nehmen, dass wir da nicht selber dazu beitragen können. Dass wir nicht durch eigene Werke das irgendwie das Problem ausbügeln können. Das wollen viele Menschen nicht. Und das ist das Hauptproblem. Die sagen, ich kann mir das nicht schenken lassen. Ich muss da selber was dazu beitragen. So ein Werkdenken. Und das ist natürlich eine ernste Barriere dann zu Jesus. Und ja, die gilt es aufzudecken und herauszufinden. Dann gibt es willentliche Hindernisse. Also Hindernisse, den christlichen Glauben annehmen zu wollen. Es geht also herauszufinden, gibt es Willensbarrieren und worin bestehen sie? Haben wir ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass das bei ganz vielen Menschen der Fall ist. Das größte Problem, worum viele Menschen das auch so ablehnen, so kategorisch, ist ja, um das anzunehmen, was Jesus uns gibt, ist ja die Erkenntnis nötig, ich bin ein verlorener Sünder. Ich kann mich nicht selber retten. Ich bin verloren. Das ist für uns Menschen ja eine ganz harte Botschaft. Das ist ja tatsächlich so. Und viele Menschen wollen das sich nicht eingestehen. Das ist eine Willensbarriere. Die sagen, nee, dagegen wehre ich mich. Das will ich nicht. Ich bin nicht verloren. Das ist tatsächlich ein ganz wesentliches Hauptproblem. Aber es ist eine willentliche Barriere, dass sie es nicht wollen. Sie wollen es nicht einsehen. Und das ist natürlich wichtig herauszukennen. Ist das das eigentliche Problem? Oder eine Willensbarriere kann auch sein, dass sie denken, wenn ich Christ werde, dann ist es mit dem schönen Leben vorbei. Dann ist ja alles irgendwie eingeengt und so die Freuden des Lebens, die gehen dann alle nicht mehr. Das ist auch ein ganz verbreitetes Denken. Ich empfehle euch dann nachher noch ein Buch, kann ich vielleicht jetzt schon mal drauf eingehen, kurz. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Lee Strobel hat das Buch geschrieben, der Fall Jesus gibt es auch als Film. Und da schildert er das, seine Frau wird Christ und da denkt er, ach du Elend, jetzt ist es mit dem schönen Leben vorbei. Jetzt hat die ja da so enge Regeln und nun ist der Spaß zu Ende. Und das ist tatsächlich was, was viele im Willen haben, sie denken, dann ist es vorbei. Und wenn wir das ermitteln, und als Hauptbarriere ausfindig machen, na dann können wir ihn ja an uns zum Beispiel deutlich machen, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass Leben mit Jesus wirkliche Freiheit bedeutet. Dass man dann freiwillig bestimmte Dinge nicht tut, die dem Leben schaden, aber dass es nichts gibt, was uns gängelt. Das ist also wichtig, dass den Willensfaktor herauszuhören, wenn die Barriere vor allen Dingen im Willen begründet liegt. Und es gibt emotionale Barrieren. Also sich zu fragen, gibt es emotionalen Ballast, den der andere mit sich rumschleppt? Hat er etwas erlebt, was ihn sehr geprägt hat und was ihn so ablehnend gemacht hat? Worin besteht dieser Ballast? Und dann können wir vielleicht durch Fragen herausfinden, was er erlebt hat. Also zum Beispiel, was hat ihn dazu geführt, dass du das so siehst? Oder dass du der Meinung bist, dass dieses oder jenes so oder so ist? Genau, das sind die Fragen. Ein dritter Punkt, dass wir uns dann überlegen, was ist, wenn es jetzt mehrere Barrieren gibt, was ist denn die größte Barriere zwischen unserem Gesprächspartner und Jesus, die es also gilt, aus dem Weg zu räumen, die vordergründig beseitigt werden muss. Es ist, denke ich, oft so, dass es da mehrere Barrieren gibt, mehrere Vorbehalte oder größere Schwierigkeiten, warum Menschen das grundsätzlich ablehnen. Und dass wir uns fragen, wie und durch was kann ich meinen Gesprächspartner motivieren, dass wir dieses Hindernis aus dem Weg räumen? Welchen Anreiz kann ich vielleicht setzen? Und ich habe es da nochmal extra aufgeschrieben, ja, dass wir den Willensfaktor aufdecken, das wird zu der Erkenntnis verhelfen, dass die wirkliche Barriere ganz oft im eigenen Willen liegt. Ich will noch mal daran erinnern, das hatte ich heute früh schon gesagt, viele Menschen glauben, was sie glauben wollen, damit sie tun können, was sie tun wollen. Und häufig ist das der Hauptgrund, warum sie mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir ihnen das deutlich machen. Noch ein paar Beispiele für so aufdeckende Fragen. Wir könnten beispielsweise fragen, wenn es möglich ist, die Wahrheit über bestimmte Fragen der Religion herauszufinden, würdest du das wollen? Habe ich vorhin schon sehr ähnlich gesagt, da würde der fehlende Wille deutlich werden. Oder, wenn ich dir deine Frage so beantworte, wenn er Fragen zum Glauben stellt, dass es für dich einen Sinn ergibt, würde dir das helfen, dich ernsthafter mit dem Glauben an Jesus zu befassen? Oder man könnte auch ganz konkret nach solchen Hindernissen fragen, dass man fragt, welche deiner Fragen ist es denn, die dich davon abhält, dich näher mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen? Was ist das größte Hindernis für dich, um an Jesus zu glauben? Das ganz direkt zu fragen. Was hindert dich? Warum? Was ist der Grund deiner Ablehnung? Oder, das würde dann eingehen auf die Frage mit der Bibel, ob sie denn echt ist, gehen wir dann später noch konkreter ein. Warum lehnst du die Bibel als von Menschen erdacht oder verfälscht ab, obwohl die Bibel das Buch mit den meisten erhaltenen Handschriften ist, wenn du doch andere antike Bücher klaglos als wahr akzeptierst, von denen es weit weniger Handschriften gibt? Das ist ein Faktum. Von der Bibel gibt es mit riesigem Abstand die meisten Handschriften, die zudem noch am nächsten dran datiert sind. Von keinem anderen antiken Buch gibt es nur ansatzweise so viele Handschriften und die meisten dann auch noch viel weiter weg. Und doch wird antike Literatur heute ganz selbstverständlich genommen als real, als richtig, als wahr und die Bibel wird in Frage gestellt. Auch da sind solche Überzeugungen, die gegeneinander sprechen. Es werden Bücher für glaubwürdig gehalten, die viel später vom Ereignis weg erst vorhanden sind in Handschriften und die Bibel wird in Frage gestellt. Das passt nicht. Dann müssten auch die antiken Schriften in Frage gestellt und als verfälscht, erdacht oder irgendwas angesehen werden. Das sind ein paar Beispiele für aufdeckende Fragen, wo man diese Dinge vielleicht so ein bisschen ans Licht holen kann. Und der letzte Schritt der Vorevangelisation, das Bauen. Bei diesem Schritt, da geht es darum, dass wir von der herausgefundenen Ausgangssituation, von dem, was wir jetzt herausgehört haben, was sind die Barrieren, was sind die Hindernisse, was glaubt unser Gesprächspartner, dass wir von da ausgehend verbindende Brücken zu Jesus bauen, indem wir zum einen vielleicht Beweise liefern für die Wahrheit des Evangeliums und von uns erzählen, indem wir nach Möglichkeiten suchen, Menschen einzuladen, dass sie Jesus vertrauen. Ja, im Hinterkopf können wir da vielleicht haben, es gibt ja so vielleicht im Groben drei Arten von Menschen, die wir heute erreichen müssen. Zum einen Menschen, die keine Notwendigkeit einer radikalen Veränderung sehen, weil sie vielleicht ein falsches Verständnis vom Glauben haben, gerade was das Thema Sünde angeht, dass ja doch irgendwie alle in den Himmel kommen und deswegen sagen, da braucht es ja gar nicht, oder dass alle Religionen gleich sind. Und ja, es gibt Menschen, die sich nicht als Sünder betrachten, dann ist das natürlich der Schwerpunkt, wo es darum geht. Das ist das Ziel, genau, von der herausgefundenen Ausgangssituation, Brücken zu Jesus bauen. Was können solche Schritte des Brückenbaus sein? Dass wir als erstes nach Gemeinsamkeiten als Anknüpfungspunkt suchen. Wo finde ich als Anknüpfungspunkt Gemeinsamkeiten zwischen meinem Glauben und den Ansichten meines Gesprächspartners? Das ist der Ausgangspunkt. Wenn wir Gemeinsamkeiten herausarbeiten, dann ist der andere eher bereit, mit uns auch über unterschiedliche Meinungen zu reden. Wenn wir dem anderen offen zuhören und Interesse zeigen, dann wird auch er offen, uns zuzuhören. Ich denke, das ist ganz wichtig und das wissen wir aus jedem anderen Gespräch auch. Wenn man von Gemeinsamkeiten ausgeht, wenn man erstmal sagt, in diesen Punkten, da stimmen wir überein. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Weil man dann, da ist nicht gleich eine Kontrasituation, das ist ja jetzt auch in jeder anderen Gesprächssituation, wo es nicht über Glaubensfragen geht. Dass man merkt, da sind wir uns eins, dort können wir miteinander, stimmen wir überein. Und dass man davon ausgeht, dass man das erstmal als Basis hat und damit ja eine Offenheit erzeugt, eine gute Gesprächsatmosphäre und es nicht gleich gegeneinander geht. Dass wir dann von diesen Gemeinsamkeiten ausgehend mit dem Brückenbau beginnen. Also, dass wir uns überlegen, was ist der richtige Ansatz jetzt bei unseren Mitmenschen? Dass wir das Herz ansprechen oder mehr den Verstand, dass wir objektive Beweise liefern, vielleicht für die Wahrheit dessen, was in der Bibel steht, oder dass ich meine Erfahrungen mit Jesus erzähle. Was braucht der andere? Was hilft ihm? Und dass wir danach entscheiden, ist es besser, Herzensbrücken zu bauen oder Kopfbrücken? Also Herzensbrücken, die sprechen die Emotion an. Da geht es ja also darum, dass Jesus diese tiefsten Sehnsüchte, die ja in uns Menschen allen drinnen stecken, dass Jesus diese stillen kann und dass er unsere Hoffnungen erfüllen kann. Also wenn Menschen so tiefe Sehnsüchte haben und mehr emotionale Typen sind, dass wir sie mehr auf dieser Schiene erreichen können, dann ist es besser, Herzensbrücken zu bauen, an dieser Stelle anzusetzen. Wenn wir dagegen jemanden, einen Gesprächspartner haben, der eher intellektuell geprägt ist, der sich sehr mit abstrakten Gedanken beschäftigt und das durchdenkt, dann ist es vielleicht auch besser, Kopfbrücken anzuwenden, dass wir also ihm Informationen geben, dass wir ihm Beweise dafür liefern, für die Glaubwürdigkeit der Bibel, für die Wahrheit des Evangeliums. Auf welche Weise wir dann versuchen, die Menschen anzusprechen, das richtet sich einfach danach, wie der andere am besten ansprechbar ist. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir herausfinden, was glaubt unser Gesprächspartner, wie ist er vom Typ her, was bewegt ihn. Also beispielsweise mein Freund, um nochmal auf ihn zu kommen, das ist so ein Mensch mit Herzensbrücken, also ihn emotional anzusprechen, da brauche ich überhaupt nicht zu kommen. Da ist so ein typischer Mann, Kopfbrücken. Und das ist ein wirklich verkopfter Kerl. Also dem, der will Belege haben, der will Fakten hören, der will drüber nachdenken, stimmt das? Den kann ich im Herzen nicht ansprechen, das weiß ich. Dort muss ich diesen Ansatz wählen, dass ich ihm Informationen gebe, dass ich zum Beispiel eben darauf stoße, dass die Bibel eben nie von Menschen erdacht oder verfälscht ist, sondern dass es viele, viele Beweise gibt, die es tatsächlich ja gibt, wenn man sich damit beschäftigt, dass sie vertrauenswürdig ist, dass sie super genau überliefert ist. Diese Beweise gibt es. Und die kann man, also so ist er anzusprechen. Oder eben mit solchen Fragen, wie ich das vor uns erzählt habe, mit diesem Durchdachten, also sagt, das ist ja so gedacht, dass ich ihm deutlich gemacht habe, na, das passt aber noch nicht. Also auf dieser Schiene ist er abzuholen. Und genauso gibt es aber Menschen, die dafür nicht offen sind, für solche doch eher abstrakten Gedanken oder Gedankengänge, sondern die sind eher abzuholen über Gefühle, über die Emotionen, über Erlebnisse diese Dinge. Also deswegen Herzensbrücken oder Kopfbrücken. Gut ist es, wenn wir dann aktiv nach Gelegenheiten suchen, dass wir, oder Übergangsmöglichkeiten, dass wir zum Evangelium kommen. Also, dass wir uns fragen, welche Art von Gespräch öffnet jetzt Türen, um das Evangelium weiterzusagen können. An welcher Stelle ist mein Gesprächspartner offen? Welcher Gedanke oder welche Gesprächssituation ermöglichen mir, auf Jesus zu kommen? Dass wir einen Bogen kriegen zu diesem, zu diesem Thema des Glaubens. Also, das kann man aktiv beeinflussen. Natürlich ist es richtig, dass wir darum beten und sagen, Herr, schenke du Gelegenheiten. Und trotzdem können wir auch in den Gesprächssituationen etwas dafür tun, dass wir versuchen eben einzuhaken, wo sich Gelegenheiten ergeben und dass wir dann aktiv uns bemühen, auf eine organische Weise zu Glaubensdingen zu kommen. Nicht, dass wir das dann erpressen und unbedingt erzwingen, aber dass wir schon aktiv suchen, ist es jetzt hier möglich? Wenn nicht, dann müssen wir es dabei lassen. Aber dass wir es versuchen, an den Stellen, wo wir solche Dinge entdecken, einzuhaken. Was können so Anknüpfungspunkte oder Gesprächsbrücken sein? Das ist immer auch so eine Frage, wie kommen wir vom Smalltalk, so vom Reden über alles Mögliche, zu Glaubensgesprächen? Und vielleicht hilft es da auch so ein paar Aufhänger von alltäglichen Dingen, wo wir auf Jesus kommen können. Das ist immer auch gut, wenn es so ein paar Anregungen gibt. Also zum Beispiel, wenn es um Wasser geht, dass wir dann vom Wasser des Lebens werden eine Brücke. Das macht uns ja Jesus vor, reden wir morgens im Gottesdienst noch drüber. Da geht es um Wasserschöpfen aus dem Brunnen und da geht es um Wasser und Jesus greift es auf und redet vom Wasser des Lebens. Oder wenn es um das Thema Licht geht, Licht der Welt, wäre das so eine Brücke, dass wir sagen, das ist ja eine der Prophezeiungen, noch, dass ein Licht aufgegangen ist durch Jesus, dass es hell geworden ist, der Finsternis dieser Welt, wenn es irgendwie um Licht geht. Oder wenn man im Gespräch ist, dass etwas verloren wurde. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema der Bibel. Wir Menschen sind verloren gegangen. Und deswegen sucht uns Gott. Und da könnte man, wenn zum Beispiel ein Mitmensch sagt, Mensch, ich suche meinen Schlüsselbund, den habe ich verloren. Und da könnte man auf relativ organische Weise sagen, weißt du, und so wie du deinen Schlüsselbund suchst, so sucht Gott dich. Er vermisst dich. so wie du deinen Schlüssel bunt. Also, na, wer versteht das? Oder das Thema Smartphone. Haben wir gestern schon darüber geredet, viele Kontakte oder Beziehungen, auch da kann man ja wunderbar zu Jesus kommen. Zum einen könnte man sagen, ja, bei Gott haben wir immer eine Standleitung. Wenn man jemand anruft, kann sie auch mal kommen, hier, the person you've called is temporarily not available. Please call later. Und da kann man sagen, weißt du, bei Gott, da ist immer was nie besetzt. Da kann man immer anrufen, ist eine Standleitung. Wenn du da abhebst, bist du sofort verbunden. Beziehungsweise auch, dass der Herr mit uns in Beziehung stehen will. Nicht bloß mit allen möglichen Menschen, sondern eben auch unser Herr. Ja, Telefon, Gebet, Standleitung, habe ich schon nochmal aufgeschrieben. Oder, wenn es ums Thema Brille geht, wenn man sich, ja, also als Brillenträger weiß man das, da könnte man zum Beispiel darauf kommen, dass uns der Heilige Geist Durchblick schenkt. Da gibt es so ein herrliches Bild, also ich finde das herrlich, die Bekehrungsgeschichte von Paulus. Ananias legt ihm die Hände auf und dann heißt, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Herrlich, da kriegt Durchblick. Einerseits wird er tatsächlich wieder sehend, also körperlich, aber er wird auch geistlich sehend. Er versteht, dass er bis jetzt im Irrtum gelebt hat, dass er das Wesentliche nicht erkannt hat. Und das macht der Heilige Geist. Also da kann man, so wie eine Brille dazu führt, dass man etwas erkennen kann und scharf sehen kann oder eine Augenoperation. Gerade jetzt mein Schwiegervater ist jetzt diese Woche gerade hier so am grauen Star operiert worden, ist jetzt sehr verbreitet, wenn das dann das bei älteren Menschen gemacht wird und die dann plötzlich keine Brille mehr brauchen. Durchblick entsteht und da kann man erklären, weißt du, das gibt es auch, dass man die Wesen für die wesentlichsten Fragen im Leben plötzlich Durchblick bekommt. Gibt es eine wunderbare Hilfe, das ist der Heilige Geist, und dann kann man erklären, wie man den bekommt. Und dann kriegst du Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens, wo du bisher vielleicht im Dunkeln tappst oder ja im Nebel irgendwo umher irrst. Das Thema Krankheit, das ist natürlich ja jetzt eigentlich ein wunderbarer Aufhänger in diesen Tagen, wo die Krankheit ja oder das Thema Gesundheit zu einer quasi neuen Religion geworden ist, der sich alles unterordnet. Wir Christen wissen, dass das Thema Gesundheit ja nicht alles ist. Jesus ist als Heiland in diese Welt gekommen, um uns heil zu machen, um uns das Heil zu bringen. Und Heil ist viel mehr als Gesundheit. Die Gesundheit betrifft nur das Leben hier. Aber das Heil geht über den Tod hinaus. Es bringt in die Ewigkeit, wenn Jesus im Herzen wohnt und Heil macht. Und da könnte man so, das finde ich so einen herrlichen Gedanken, das Wort kerngesund. Sagen wir manchmal, ich bin kerngesund. Da meinen wir, wenn wir also uns so richtig rundherum fit fühlen und gesund. Aber eigentlich ist es oft eine Täuschung, weil im Kern gesund zu sein, heißt ja im Inneren gesund zu sein. Und der Kern ist das Herz. Viele Menschen sind zwar äußerlich gesund, aber im Herzen ist das Unheil. Und das ist mir so ein schöner Gedanke, dass Jesus uns im Kern tatsächlich heil machen kann. Und dann sind wir kerngesund, im Kern gesund. Und dann ist nämlich das Leben auch noch lebenswert, wenn vielleicht der Körper die eine oder andere Macke hat oder manches nicht mehr so gut funktioniert, aber man ist im Kern gesund und man hat das Heil in Ewigkeit. Also von Krankheit, Gesundheit zum Thema Heil zu kommen, du, da gibt es aber noch was viel Wichtigeres. Und wisst ihr, das ist ja auch gerade das, was die Menschen jetzt an uns Christen merken müssen, dass wir ebnissische Gesundheitsjünger sind. Natürlich ist Gesundheit wichtig, da brauchen wir uns nicht streiten, das wissen wir alle. Aber es gibt was wichtiger ist, weil das eben Ewigkeitsbezug hat, das Thema Heil. Und das können und müssen Sie an uns sehen. Oder auch das Thema Navi, zielgerichtet, geführt. Also wir alle, das ist auch so ein schönes Bild, ich bin ja nun gestern auch mit dem Navi hergefahren und ist klar, ich kenne mich hier nicht aus, wo die Straßen nun liegen, man kann auf Google schauen, aber dann, dass man hier hergeführt wird, ist also Navi eine super Sache. Und in unserem Leben ist es doch oft auch so, dass die Menschen sich verirrt haben im Labyrinth der vielen Möglichkeiten. Und da kann man ja auch deutlich machen, so als Aufhänger, dass es auch was gibt, was uns im Leben führt, in den wesentlichen Fragen des Lebens, nämlich die Bibel. Es ist ein wunderbares Navi für uns, auch der Heilige Geist, der uns führt. Und dass wir, und so wie das Navi manchmal sagt, bitte umkehren, wenn es merkt, dass wir falsch gefahren sind, und weil es uns aber zum Ziel bringen will, sagt, da musst du jetzt wenden, sonst kommst du nicht ans Ziel. Genauso ist es im Leben manchmal wichtig, umzukehren. Und das ist die Kernbotschaft der Bibel. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium. Also auch da ist ein schöner Aufhänger, auf organische Weise, wenn man von sowas redet, zu Glaubensthemen zu kommen. Natürlich, was jetzt mit Krankheit noch zusammenhängt, das Thema Angst und Hoffnung. Angst ist ja heute, also es werden ja immer mehr Menschen, die eine wirkliche Angststörung haben. Ich habe letztens erst einen Artikel darüber gelesen. Angst ist so verbreitet. Und da ist es doch ein wunderbarer Aufhänger, davon zu reden, dass es eine Hoffnung gibt und dass wir eben nicht nur Angst haben müssen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was für eine herrliche Botschaft. Natürlich haben wir Menschen immer wieder auch mal Angst. Aber wir müssen nicht. Jesus hat diese Welt überwunden und hat auch all diese... Und deswegen haben wir in ihm jemanden, dem wir vertrauen können, der uns auch diese Ängste nehmen kann, wenn wir ihm vertrauen. Und auch das ist ein Ansatzpunkt, dass wir sagen, wenn jemand so von Angst gepeinigt ist, weißt du, die kannst du loswerden, diese Angst. Komm zu Jesus, der kann die dir nehmen. Im Idealfall sieht er dann an uns Christen, dass wir keine Angst haben. Dann wird das glaubwürdig, wenn wir das sagen, Jesus kann diese Angst nehmen. Oder das Thema Leid und Trost. Es gibt ja im Angesicht des Todes tatsächlich auf dieser Welt keinen Trost. Da gibt es nur Durchhalteparolen. Das wird schon wieder oder Kopf hoch oder so. Echten Trost gibt es ja tatsächlich nur bei Jesus. Und natürlich ist das ein Anknüpfungspunkt. Wenn wir mit jemandem zu tun haben, der Leid erlebt, wo vielleicht jemand gestorben ist oder so, dass wir dann sagen, du, da gibt es einen ewigen Trost. Nicht nur, wird schon irgendwie wieder, sondern da gibt es eine Perspektive. Aber kann ich schon mal vorwegnehmen, da können wir ja auch deutlich machen, das ist ja so ein typisch menschliches Problem, wir schieben die Schuld anderen in die Schuhe. Der andere war es. Und so schieben wir das Leid Gott in die Schuhe und sagen, ja, wie kann er denn, also... Aber da ist es wichtig zu erklären, dass wir uns das Leid als Menschen selber eingebrockt haben. Alles Leid auf dieser Welt ist die Folge des Sündenfalls. Als Gott diese Welt geschaffen hatte, gab es kein Leid. Und das ist eben im Denken vieler Menschen nicht verankert, dass die Welt nicht mehr so ist, wie Gott sie geschaffen hat. Sondern dass sie durch die Eigensinnigkeit von uns Menschen kaputt gegangen ist. Und dass es deshalb Leid gibt. Und dass es beispielsweise viele Krankheiten heute gibt, weil wir als Menschen eben ganz unverantwortlich auch umgehen. Wir kippen Chemie auf die Felder und ins Essen und wundern uns dann, dass Menschen daran krank werden und sterben. Und es ist einfach nur ein Abschieben der Verantwortung an vielen Stellen auf Gott. Natürlich kann man auch die Frage stellen, die ist auch nicht unberechtigt, warum greift Gott an so vielen Stellen nicht ein? Da haben wir auch an vielen Stellen keine Antwort. Das können wir nicht beantworten, warum Gott an der einen Stelle eingreift und an anderer Stelle nicht. Da können wir dann als Christen nur darauf vertrauen, dass wir wissen, Gott macht keine Fehler, er sieht die Dinge ja vom Ziel her. Mancher Mensch muss vielleicht auch Leid tragen, weil das für ihn zielführend ist. Ich möchte dafür ein Beispiel erzählen. Meine Schwiegermutter ist mit 50 Jahren an Krebs gestorben. Die ist elendig zugrunde gegangen, das muss man wirklich sagen. Aber ich bin überzeugt, dass der Herr genau das gebraucht hat, um sie in die Ewigkeit zu retten. Sie war meiner Ansicht, ich kann ja nicht in sie hineinblicken und so lange kannte ich, da waren wir noch nicht so lange verheiratet, dass ich meine Schwiegermutter so gut kannte. Meiner Ansicht nach waren das Namenschristen, meine Schwiegereltern. Die gehörten dazu, aber mehr auch nicht. Namenschristen, die zwar in die Kirche, danke, dass du nachgefragt hast, die zwar in die Kirche gegangen sind, aber nicht wirklich bei Jesus waren. Und ich denke, und das habe ich dann ganz stark so empfunden, dass meine Schwiegermutter auf dem Sterbbett oder überhaupt über diese ganze Zeit der Krankheit zu Jesus gefunden hat, die ist ganz getröstet und ruhig gestorben. Die wusste, wo sie hingeht und die hat von ihrem Sterbebett uns, die wir drumherum saßen, getröstet. Wir haben uns in dem Wissen verabschiedet, wir sehen uns wieder. Und auch mein Schwiegervater hat sich seitdem verändert. Da kann plötzlich auch frei beten, wenn wir uns als Familie treffen. Auch da ist eine Veränderung eingetreten. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, warum muss sie mit 50 sterben? Sie hat jetzt unsere Kinder, ihre Enkel nicht mehr erleben können. Wir waren da auch traurig und haben gefragt, warum? Aber am Ende, er wird es uns in der Ewigkeit beantworten, war es vielleicht nötig, um meine Schwiegermutter zu retten, um sie ans Ziel des Lebens zu bringen? Und so macht es der Herr an vielen Stellen, dass er manchmal dann auch Menschen abruft, bevor sie vielleicht noch wieder in die Verlorenheit fallen. Wir kennen das. Der Herr sieht es ja aus einer anderen Perspektive, er sieht es vom Ziel her. Und das ist nicht Antwort auf jede einzelne Frage des Leids, aber ja, für uns Christen ist es ein immenser Trost, dass wir wissen, da gibt es eine Perspektive und jetzt ist es nicht vorbei. Ja, vielleicht zusammenfassend zu diesem Block noch so ein paar Dinge vom Smalltalk zum Glaubensgespräch. Was sind da wichtige Dinge? Ja, also das ist sicherlich ganz super, sich mit den Ursprachen auseinanderzusetzen. Das finde ich toll, weil das habe ich auch so jetzt, wo ich in diesen Dienst gekommen bin, gemerkt, man kann ja über die Bibel nur einmal staunen, wenn man diesen inneren Zusammenhang feststellt. Und das geht manchmal eben nur mit den Ursprachen, dass man sieht, dass bestimmte Worte nur an bestimmten Stellen vorkommen und den inneren Zusammenhang damit deutlich machen, dass die eine Bibelstelle die andere erklärt. Und ich staune da immer wieder, wenn man die Bibel sieht, über Jahrhunderte entstanden, über tausende von Kilometern von unterschiedlichsten Autoren. Und doch macht Gott durch solche Dinge deutlich, wie es zusammengehört. Also da wird deutlich, das kann kein Menschenwerk sein, das ist völlig ausgeschlossen. Aber es ist eben nötig, um die Bibel richtig zu verstehen, auch schwierige Bibelstellen richtig zu verstehen, eben da genau hinzugucken, welche Bibelstellen gehören zusammen. Und das wird eben ganz oft durch die Urworte oder durch die Worte in den Originalsprachen deutlich. Das ist eine große Hilfe. Ich kann die Originalsprachen leider nicht. Es gibt aber ja heutzutage dankenswerterweise auch kluge Nachschlagewerke, die... Genau. Das ist ja schön, dass Herr Ernst nächstes Jahr in meine Nähe zieht. Dann werde ich die Chance haben, einen Hebräischkurs zu belegen. Und wenn sich das terminisch ergibt und ich Kenntnis davon erlange, werde ich das gerne tun. Also weil ich da wirklich Interesse habe. Das ist ohne Zweifel ein Vorrecht, sich damit auch auseinandersetzen zu können. Also, jetzt einfach nur noch ein paar so Tipps und dann ist Mittagspause und können wir uns erholen. Und haben dann auch den schwierigsten Teil geschafft. Das habt ihr wahrscheinlich genauso empfunden. Also, Hören ist ergiebiger als Reden. Gutes Hören befähigt zu gutem Reden. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir zuhören, dass wir herausfinden, wie denkt unser Gegenüber. Das erzeugt Offenheit, das erzeugt Wertschätzung. Ja, es ist wichtig, dass wir dem anderen auf seiner Ebene begegnen und ihn dort abholen, wo er steht. Ganz wichtig hat der Paulus uns vorgemacht und ja, und er hat es uns in guter Weise vorgemacht und so können wir es entsprechend auch lernen und nachmachen. Tiefgang entsteht in jedem Gespräch durch Anteilnahme und Wertschätzung. Ist klar, wenn der andere das Gefühl hat, ich nehme den gar nicht so richtig ernst, dann wird er sich nicht öffnen, um tiefer mit mir über Dinge zu sprechen, was er vielleicht für Ansichten hat. Aber wenn ich Anteil nehme an dem, was er sagt, wenn ich ihn wertschätze, wenn ich ihm dort zustimme, wo ich es kann und wir Gemeinsamkeiten finden, dann kann Tiefgang entstehen, dass der andere dann das auch zulässt. Und das habe ich ja mit meinem Freund erlebt, dass das, als er gemerkt hat, der ist nicht blöd, der ist nett, mit dem kann man gut reden, dann entstand Tiefgang, dass er dann auch zugelassen hat oder dass er sich geöffnet hat und dann auch sein Inneres deutlich gemacht hat und von sich erzählt hat, wie er die Dinge sieht. Immer ist es gut, von Gemeinsamkeiten auszugehen, von gemeinsamen Interessen, von Ansichten, von Situationen, in denen man sich gemeinsam befindet, dass man gemeinsam Ausgangspunkt hat, wo man ins Gespräch kommt. Ja, alltägliche Gespräche auf organische Weise, auf geistliche Themen lenken, also nicht auf Druck, sondern wenn es sich eben ergibt, wenn so Anknüpfungspunkte sich ergeben, wie wir vorhin einige genannt haben, oder wie sich es bei mir mit meinem Freund vorige Woche ergeben hat, dass wir schon aktiv nach solchen Gelegenheiten suchen, aber dass wir es auf organische, gute Weise machen, dass der andere nicht das Gefühl hat, wir reden zwar eigentlich über was ganz anderes, aber jetzt will er nur unbedingt noch seinen Inhalt dranbringen. Das ist nicht gut, sondern auf so gute Weise mit Anknüpfungspunkten. Es ist immer oder an vielen Stellen dann auch gut, wenn wir erzählen von den kleinen und großen Wundern, die Jesus in unserem Leben getan hat, wie wir ihn erleben. Wir haben, denke ich, alle etwas zu erzählen und es wird immer Situationen geben, wo man das erzählen kann. Anknüpfungspunkt. Ich habe einen guten Freund, also ja, der war mal Drogendealer, war dann in Kolumbien und ist dort im Knast gewesen, weil sie ihn erwischt haben mit dem Rucksack voller Haschisch und ist dort fast erschossen worden. Und dann ist er im Gefängnis zum Glauben gekommen und das ist auch so krass, dann hat er mich mal besucht und wenn man den Typen so sieht, über und über tätowiert, also man sieht ihm seine Vergangenheit an, aber ein ganz liebenswerter Mensch, wie das sich verändert hat und jetzt redet er von Jesus und nützt quasi das alte Milieu, um dort von Jesus zu erzählen. herrlich, der macht Rapmusik, das ist jetzt nicht mein Fall, aber das ist total authentisch, weil die kennen den dort alle noch und jetzt macht er Rap für Jesus und macht aber wirklich ganz klare Texte, also von Umkehr, 180 Grad und so, total cool. Und natürlich, wir haben jetzt nicht alle sowas Krasses erlebt, aber irgendwas erlebt haben wir alle. Zum Beispiel, ich kann erzählen, wie, wo ich mit meinen Bandscheibenoperationen, wie der Herr mich da getragen hat, wo ich da zur Operation bin, wie ich da guter Dinge war, wie ich mich in seiner Hand geborgen wusste, wie ich dann auch, wo der Arzt mir gesagt hat, du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben, überhaupt nicht erschüttert war. Und es gibt viele andere Dinge, auch von meiner Schwiegermutter beispielsweise, sind so Sachen, die ich erzählen kann. Also ich denke, wir haben alle Dinge, wo wir einfach erzählen können, wo und wie haben wir Gott erlebt. Ja gut, es ist immer so mit bildhaft, mit Vergleichen, mit Beispielen reden, wie eben mit Telefon, Wasser, Brille und solchen Sachen, weil das natürlich anschaulich ist und sich einprägsam macht, wenn wir etwas, kommen wir dann noch drauf, wie wir das Evangelium erklären, da ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir möglichst gut mit Vergleichen operieren, weil das, ja, man kann man sich Dinge gut merken. Ihr werdet sehen, auch morgen die Predigt, da geht es auch um einen Vergleich und ich hoffe, dass da aufgrund dessen dann auch gut zu merken ist. Gutes Fragen erschließt gutes Reden. Also das ist wichtig, dass wir Fragen stellen, dass wir den anderen verstehen wollen, dass wir tiefer nachhaken. Erklär mir das doch mal. Weil dann können wir ansetzen und entsprechend was dazu sagen. Also nicht einfach losreden, sondern gutes Fragen erschließt dann gutes Reden. Wichtig sind offene Fragen, also nicht geschlossene Fragen, wo man einfach mit Ja und Nein antworten kann, dann wird es kein Gespräch, sondern also offene Fragen, wo der andere dann wirklich auch mit seinen Worten antworten muss, wie er über den Glauben denkt, wie er ja, diese oder jene Sache sieht. Ja, ich habe jetzt hier mal Verstand einschalten geschrieben. Meine Mutter hat zu mir als Kind immer gesagt, Vorgebrauch des Mundwerks Gehirn einschalten. Das lag daran, dass ich manchmal mit dem Reden schneller war wie mit dem Denken. War ja der Petrus so ähnlich, haben wir gestern schon kurz davon geredet, da war ja auch so, dass er manchmal schnell losgeredet hat und dass Jesus dann gesagt hat, mach mal langsam oder ihn manchmal auch sogar hart in die Schranken gewiesen hat. Und also ich meine hier nur, dass wir einfach mitdenken, dass wir nicht im Hinterkopf schon haben, was wir sagen wollen, so, kann man vielleicht auch, aber dass wir trotzdem gut zuhören, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen und hinterfragen auch, wie sieht es der andere, auch um dann die richtigen Fragen zu beantworten, dass wir nicht unsere Erklärungen vom Stapel lassen, die wir jetzt vielleicht gerade drauf haben, sondern dass wir wirklich drauf eingehen, was der andere sagt, dass wir mitdenken mit dem, was er sagt, uns darauf einlassen. Es ist auch wichtig, dass wir mutig Dinge direkt ansprechen. Es gibt, also erstens müssen wir uns ja nicht schämen, wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben Jesus an unserer Seite und im Heiligen Geist in uns, und da können wir, haben wir allen Grund zum Mut, wir sind ausgerüstet. Und dann können wir auch Dinge direkt ansprechen. Also gerade, wenn es um die Verlorenheit geht und so, da kann man dann irgendwann nicht mehr drum herum reden, das muss man dann auch klar benennen, dass es eben ein echtes Problem gibt. Und dass deshalb Jesus gekommen ist, um dieses Problem zu beseitigen. Aber das Schöne ist ja, wir können sagen, es gibt ein Problem, aber es gibt auch die Problemlösung. Und es gibt auch ein gutes Angebot, das anzunehmen. Aber ja, wir müssen auch mutig Dinge ansprechen. Versuche die Frage hinter der Frage zu entdecken. Also ja, da ist auch nochmal so das Mitdenken, dass wir merken, was steckt dahinter, was bewegt unseren Gesprächspartner im Inneren. Ganz wichtig ist, dass wir nicht streiten oder so belehren, sondern dass wir, auch wenn wir merken, wir sind unterschiedlicher Auffassung, dass wir dann unsere Meinung einfach begründet daneben stellen. Sagen, ich sehe es so aus diesem oder jenem Grund. Und nicht dem anderen sagen, na, das ist ja Blödsinn, was du glaubst. Da ist das Gespräch ganz schnell zu Ende, weil dann verhärtete Fronten sind und dann ist es vorbei. Also einfach begründen, wir haben ja Gründe, warum wir eine Meinung haben und die können wir nennen und einfach unsere Meinung daneben stellen. Sagen, ich sehe es so, weil diese und jene Gründe habe ich dafür. Das ist auch was eigentlich, würde jeder Paartherapeut oder so auch sagen, für jedes Gespräch gilt, das Recht haben blockiert das Gespräch, Recht geben beflügelt es. Wann immer es geht, unserem Gesprächspartner Recht geben. Das ist ganz wichtig, dass der Eindruck entsteht, also ich habe Recht und du Unrecht, dann wird das entgegeneinander und dann wird kein fruchtbares, tiefes Gespräch draus werden. Sondern dort, wo immer es geht, dem anderen sagen, jawohl, da hast du recht. Das sehe ich genauso. Da sind wir uns eins. Gemeinsame Nenner finden. Eine gemeinsame Basis. Wird Wertschätzung deutlich. Ich nehme dich ernst. Du bist mir wichtig und ich erkenne an, dass du das an der Stelle richtig siehst. Und ich sehe es genauso. Also das ist ja ganz wesentlich. Wichtig ist, denke ich, auch, wenn wir von uns Zeugnis geben, dass wir unser Christsein realistisch darstellen, dass wir nicht übertreiben. Natürlich ist die Gefahr, wenn wir unserem anderen so gerne von Jesus erzählen wollen, dass wir das dann so ein bisschen blumiger ausdrücken. Sagen, hey, das ist alles super und klasse und das Leben flutscht dahin und alles herrlich. Ganz ehrlich, so ist es ja nicht. Und es wird auch nicht glaubhaft, wenn wir das so sagen. Das sehen die an uns sowieso, dass nicht bei Christen nicht alles glatt läuft. Und ich denke, das brauchen wir dann auch nicht so tun. Außerdem kommt das dann so oberlehrerhaft daher. Die wissen alles, da läuft alles. Die stehen irgendwie so eine Stufe über uns. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch Schwächen und Zweifel ganz offen zugeben. Na, wenn die Menschen merken, ein Pfarrer lässt sich von mir was erzählen. Die denken ja immer, ne, Pfarrer, die wissen ja schon alles. Und wenn aber ein Pfarrer bereit ist, sich was erzählen zu lassen, dann werden auch die Menschen bereit, sich von dem Pfarrer was erzählen zu lassen. Das ist bei uns nicht anders runtergebrochen, ne, auf unsere Situation. Das ist ganz entscheidend, dass da Offenheit entsteht. Danke. Immer schön, so praktische Beispiele macht das sehr anschaulich. Neugier wecken, darum geht's. Dass wir erreichen, nur wenn die Menschen ablehnend sind und sagen, sie wollen nicht hören, wir müssen erreichen, dass die neugierig werden, dass die sagen, Mensch, nur erzähl mir doch mal was. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und ein Grundsatz ist, dass wir einerseits schon eindringlich sind. Ja, wir wollen ihnen gerne von Jesus erzählen, weil wir wissen, sie gehen verloren, wenn sie nicht zu Jesus umkehren. Deswegen ist es nötig, dass wir eindringlich sind. Aber wir dürfen nicht aufdringlich sein. Dass wir versuchen, das ihnen aufzupressen. Permanent. Das wird nur zur Ablehnung führen. Also Grundsatz eindringlich, aber nicht aufdringlich. Und ein letzter Punkt. Gespräche nicht in die Länge ziehen, sondern eben auch die Beendigung respektieren. Das ist ganz wichtig, dass wir stehen immer in der Gefahr, alle, wenn es so eine Gesprächssituation gibt, dass wir das dann gerne nun alles sagen wollen, was es zu sagen gibt. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Das geht aber nicht. Und das wird nicht funktionieren. Und wir müssen den anderen im Grunde das Gesprächstempo schon bestimmen lassen. Wenn er sagt, so, jetzt weiß ich genug für heute, jetzt ist Schluss, dann ist das okay. Im Idealfall kriegen wir es hin, dass wir das Gespräch so beenden, dass der Gesprächspartner das zum späteren Zeitpunkt fortsetzen will. Es war noch so ein Anreiz geben, noch mal ein bisschen Neugier wecken und dass es vielleicht möglich wird, dann mal zu sprechen. Also wie jetzt vorige Woche, wo ich meinem Freund diesen Anreiz gegeben habe, da ist jetzt kein Gespräch draus entstanden, aber ich habe die Hoffnung, dass wir bei nächster Gelegenheit darauf jetzt noch mal zurückkommen. Dafür bete ich jetzt, dass der Herr das schenkt, dass das in ihm weiterarbeitet und dass es ihm keine Ruhe lässt und dass er dann noch mal, dass wir dann noch mal drüber reden können. Also, ja, die Beendigung respektieren, das ist manchmal schwieriger, wie das Anfangen. Zu sagen, okay, jetzt haben wir zwar noch nicht alles gesprochen, aber jetzt hören wir an dieser Stelle heute auf. Eine Buchempfehlung zum Schluss, bevor wir dann auch jetzt hier für jetzt aufhören. Ich habe hier mehrere Bücher, die könnt ihr euch gerne hier vorne angucken. Die anderen empfehle ich dann heute Nachmittag noch. Wo man über diese Thematiken, gerade über das, was ich jetzt so heute Vormittag erzählt habe, kann man relativ viel in diesem Buch nachlesen, Evangelisation im Dialog. Menschen zu Jesus führen, von David und Norman Geisler. Den Norman Geisler schätze ich sehr, das sind dann unter anderem Bücher von ihm, ein kluger Kopf, der sich gerade über dieses Thema, persönliche Evangelisation, sehr viele Gedanken gemacht hat. Und ja, da steht vieles dazu drin, kann man, ja, wer Interesse hat, sich das noch zu vertiefen, kann sich sicherlich das Buch mal zulegen. Ihr könnt es euch gerne hier abfotografieren oder die ISBN-Nummer oder wie auch immer. Gibt es ja heute viele Wege. Aber mit den Handys geht es ja am schnellsten, wer da Interesse hat. Gut, also ja, diese Bücher lege ich hier vorne her. Und wer möchte, kann sie sich abfotografieren oder die ISBN-Nummer aufschreiben, um sie dann, wenn Interesse daran besteht, dieses Buch zu lesen.